Zu meiner Schande muss ich eingestehen, dass ich in der Bibel über manches schnell mal eben rüberlese, ohne wirklich darüber nachzudenken, wie zum Beispiel Namens- und Abstammungslisten. Zumindest bis zur Vorbereitung dieser Predigt war das so. Ich war der Meinung, dass solche Listen nur der damaligen Generation galten oder vielleicht für Besonderes für ausgewiesene Bibelforscher. Dabei habe ich zwei Dinge übersehen. Erstens, in der Bibel steht nicht zu viel. Oder das ist nur für spezielle Menschen, in diesem Fall zum Beispiel den Philemonbrief an Philemon und seine Gemeinde gilt. Sondern es gilt uns ja heute genauso. Und zweitens, wie wir in 2. Timotheus 3,16 lesen, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und unter diesen Gesichtspunkten sollten wir nun auch die letzten drei Verse des Briefes an Philemon betrachten. Ich möchte uns lesen die Verse Philemon 23 bis 25. Philemon 23 bis Ende. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christus sei mit eurem Geist. Amen. Früher wäre bei mir vielleicht jetzt die Predigt zu Ende gewesen. Das hätte man dann natürlich in einer anderen Predigt gemacht. Aber als, wie gesagt, ich mich hier vorbereitete, dachte ich, boah, noch so viel drin, dass es für eine Predigt reicht. Paulus weiß, dass die Gemeinde bei Philemon betet, inniglich betet und dass sie gemeinsam im Gebet auch verbunden sind. Sie sind keine Einzelkämpfer. Ja, dass es ihnen eine Herzenssache ist, dass Paulus ihnen geschenkt wird und mit ihm auch die anderen, welche im Gefängnis sind. Wir haben heute ein Gebetsanliegen gehabt. Deswegen richtet er auch nun die Grüße von einigen Mitarbeitern aus. Und das sind alles Personen, welche in Kolossä, wo Philemon ja wohnte, bekannt waren. Auf den ersten Blick könnte man sich fragen, was mit diesen Namenslisten in der Bibel anzufangen ist. Gehen wir das Alte Testament durch, so finden wir viele Auflistungen. Es beginnt schon in 1. Mose 5, wo die ganze Abstammungsliste von Adam bis Noah aufgelistet wird. Oder 1. Chronik, gleich am Anfang. Und er stammte ab und stammte ab und stammte ab. Das ist ziemlich langweilig zu lesen, aber es hat ja seinen Grund. Mit viel Aufwand wurden ja auch diese Listen von Hand zu Hand weitergegeben auf wertvollem Material. Es ist ja nicht so, dass es so billiges Papier war, sondern allein die Herstellung kostete schon viel Geld und Mühe und das Abschreiben ebenso. Da macht man sich nicht die Mühe, wenn es denn nicht wichtig wäre. Und war es den Aufwand wert? Ja. Das können wir festhalten. Wie gesagt, im Wort Gottes ist nichts überflüssig, nichts sinnlos überliefert, sondern alles hat seinen berechtigten Platz. Diese Namenslisten zeigen uns nämlich auf, dass das Geschriebene in Raum und Zeit geschehen ist. Gott handelt in Raum und Zeit real, mit realen Menschen, nachprüfbar. Er ist kein Mythos und die biblischen Texte sind keine Mythen, wie zum Beispiel die Ilias von Homer oder die Edda. Und darum sind diese Listen so wichtig, weil sie reale Personen, Personen mit eigenen Geschichten beschreiben. Und gerade diese Namensliste gibt uns einen tiefen Einblick dass es sich hier um Menschen handelt, die Mitarbeiter waren, ja Mitstreiter, wie er Paulus sie auch nennt, die den Glauben des Paulus teilen und mit ihm in Kontakt waren. Man hatte Zeugen, die man befragen konnte. Jeder in der Gemeinde der Kolosseus, jeder im Haus Philemons, konnte zu Lukas, Markus, Aristarchus und wen auch immer hingehen und fragen, sag mal, hat es sich wirklich so verhalten? Und diese Personen sind keine Nebenfiguren, sondern wichtige Teilhaber am Reich Gottes. Auch wenn im Reich Gottes keiner, selbst Paulus nicht, unersetzbar ist. Aber jeder ist wichtig. Darum gibt es so viele Namen, weil Gott mit jedem Einzelnen seine Geschichte schreibt. Eben nicht nur mit Paulus, sondern mit jedem, der zum Reich Gottes gehört. So wollen wir nun die Hintergründe der einzelnen Namen mal genauer beleuchten, damit ihre Geschichte auch sichtbar wird. Und zu diesem Zweck möchte ich auch, dass wir uns an die Einleitung erinnern, in den Versen 1 bis 3. Diese Personen wollen wir uns auch einmal genauer anschauen. Deswegen lese ich nochmal Philemon 1 bis 3. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, und die geliebte Appia und Archippus, unseren Mitstreitern, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Timotheus war ein Lehrling und später auch ein Mitarbeiter des Paulus. Er war Sohn einer gläubigen Frau, einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines heidnischen Vaters. Das alles können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Timotheus wurde von Paulus als enger Mitarbeiter zum Dienst als Gemeindeleiter und Missionar ausgebildet und eingesetzt. Er begleitete Paulus auf seinen Missionsreisen und war auch ihm treu verbunden. In Lystra trafen sie das erste Mal zusammen. Paulus beschnitt sogar den Timotheus, damit er den Juden nicht zum Anstoß wird. Wir sehen darin auch, dass wir manchmal etwas tun müssen, nicht das, was Gott verlangt, was Gott von uns erwartet, sondern einfach, um den Menschen, mit denen wir zu tun haben, ein Beispiel zu sein, ohne dass sie an uns Anstoß nehmen. Timotheus wirkte unter anderem in Ephesus, das lesen wir im ersten Timotheusbrief, und war zur Zeit der Abfassung dieses Briefes, also des Philemonbriefes, in Rom bei Paulus. Und der letzte Brief des Paulus ist an Timotheus gerichtet, der zweite Brief an Timotheus. Und in diesem Brief rüstet Paulus ihn auch dann für seinen weiteren Dienst aus, wenn Paulus aus dem Leben geschieden ist. Wir sehen wohl, Timotheus war einer der engsten Mitarbeiter des Paulus und höchstwahrscheinlich auch sogar sein engster Vertrauter. Appia kommt nur in dem Philemonbrief vor. Es könnte sich um die Frau oder die Schwester Philemons handeln, denn sie wird direkt nach Philemon genannt. Das heißt, sie hatte eine engere Beziehung zu Philemon. Auf jeden Fall war sie ein Mitglied der Hausgemeinde bei Philemon. Kommen wir zu Archippus. Er wird auch im Kolosserbrief erwähnt. Kolosser 4,17. Und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Archippus könnte somit ein Gemeindeleiter in Kolossee gewesen sein, da Paulus ihn an seinen speziellen Dienst erinnert. Archippus hätte in diesem Fall die Nachfolge von Epaphras übernommen, was wiederum begründen würde, warum Paulus speziell an seinen Dienst erinnert. Denn eine Nachfolge hat auch die Aufgabe, die Verantwortung zu übernehmen, die der Vorgänger ihm überlassen hat. Epaphras lag sehr viel an der Gemeinde und so scheint es naheliegend zu sein, dass dieses Anliegen auch speziell an den neuen Gemeindeleiter weitergegeben wurde. Dass Archippus als Gemeindeleiter erst nach Appia erwähnt wird, ist ein weiteres Indiz dafür, dass Appia die Ehefrau Philemons gewesen sein könnte. Wie gesagt, ein Indiz, kein Beweis. Kommen wir nun zu den Personen, die wir ab Vers 23 lesen. Ich lese sie nochmal. 23 bis 24. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Epaphras war wahrscheinlich der Gründer der Gemeinde in Kolossee und hatte auch gute Verbindungen zu den Nachbargemeinden in Laodicea und Hierapolis. Wir finden Hinweise darauf im Kolosserbrief. Nochmals Kapitel 4, die Verse 12 bis 13. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht und des Christus, der allezeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr fest steht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Damit hatte Epaphras eine wichtige Stellung in Kolossee. Er hielt jedoch nicht an dieser Stellung fest, denn sein Weg führte ihn weiter. Er war damit offen für Gottes Führung in seinem Leben und bereit, diesen Weg auch zu gehen. Was wir heute tun, ist nicht immer dasselbe, was wir vielleicht in einem Jahr, in 10 Jahren oder in 15 Jahren tun. Gott entscheidet. Gott leitet uns. Nicht unser Wille. Epaphras hat nicht aufgehört, für seine Gemeinde auch im Gebet einzustehen und sich weiter für sie zu sorgen vor dem Herrn. Aristarchus ist der Nächste, der genannt wird. Der kam aus Mazedonien, aus der Nähe von Thessalonich. Er begleitete Paulus und auf seinen Reisen und kannte auch Timotheus und natürlich auch die anderen, welche in Rom waren. In Ephesus wurde er zusammen mit Gaius sogar von der Volksmenge gefasst. Er war mit Paulus gefangen und auch ein treuer Mitarbeiter. Können wir auch im Kolosserbrief nachlesen. Er hat sein Leben für den Dienst im Reich Gottes ganz hingegeben. So ist er ein schönes Zeugnis für einen treuen und beständigen Mitarbeiter im Reich Gottes, der bereit ist, dafür auch Leiden auf sich zu nehmen. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir dürfen aber darauf vertrauen, dass Gott bei uns ist. Dass der Herr bei uns ist, denn er ist bei uns alle Zeit. Markus ist der Nächste. Er hat sich im Kontakt mit Petrus bekehrt. Darum wird er auch von Petrus als sein Kind bezeichnet. 1. Petrus 5,13. Auch Markus hatte gute Kontakte zu den Aposteln. Bei seinem ersten Missionseinsatz war er allerdings nach Jerusalem zurückgekehrt. Und damit hat er eine Spaltung zwischen Paulus und Barnabas verursacht. Dazu ist wichtig zu wissen, dass Markus verwandt war mit Barnabas, was diesen Konflikt wahrscheinlich sogar noch verstärkt hat. Jedoch war diese Trennung nur zeitlich. Nun ist Markus wieder bei Paulus und mit ihm im Dienst. Der hier genannte Markus, auch eigentlich ist Markus sein Beiname, heißt eigentlich Johannes, hat auch das Evangelium, das nach ihm benannt ist, verfasst. Seine Mutter hieß Maria und war wohlhabend. Denn Petrus kehrte bei ihnen ein, nachdem er aus dem Gefängnis kam, und die Magd Rhode, sie hat ihn nicht erkannt, besser gesagt erkannt, aber war so erschrocken, dass sie ihn gar nicht einließ. Dieser Umstand, dass Markus eben eine reiche Eltern hatte, hat natürlich auch dafür Sorge getragen, dass er die nötige Bildung und Möglichkeiten bekam, das Evangelium zu schreiben. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Gott bereitet vor, bevor wir überhaupt merken, dass wir dazu vorbereitet werden. In der Ausbildung, in allen den Dingen, was Gott später in unserem Leben für unseren Glauben und zur Erbauung der Gemeinde verwenden will. Trotz der Trennung von Paulus ist er inzwischen wieder bei ihm. Es muss also eine Versöhnung stattgefunden haben. Paulus gab ihm sozusagen eine zweite Chance und somit zeigt Paulus auch wieder, dass Versöhnung gelebt wird. Er spricht nicht nur, was getan werden muss, sondern er lebt es uns vor. Ich habe ja den Brief schon öfters so genannt. Die globale Überschrift über diesen Brief könnte heißen, gelebter Glaube. Denn es ist eins, ob ich glaube oder ob ich glaube und Taten habe, so wie Jakobus es fordert. Markus hat sich im weiteren Dienst bewährt. Ja, er wurde ja eben sogar von Gott inspiriert als Autor des Evangeliums und wurde damit zum Segen. Nicht nur für die damalige Menschen, sondern auch für uns. Später bittet Paulus den Timotheus ausdrücklich, Markus nach Rom mitzunehmen. Die Geschichte des Markus zeigt uns auf, dass auch im Versagen, im Verzagen immer wieder die Möglichkeit zur Umkehr besteht. Gott scheitert nicht an unserem Scheitern. Gottes Maßstab sieht auch oft anders aus als der menschliche Maßstab. Und so sollen wir auch in Gnade miteinander umgehen, in der Liebe und mit einem sanften Herzen aufeinander zugehen. Auch wenn der Markus den Ansprüchen Paulus beim ersten Mal nicht entsprechen konnte, so hat Paulus aber auch gelernt, wie Gott formt und zubereitet. Gott kann selbst gescheiterte Existenzen, die wir gescheitert nennen, für sich gebrauchen. Und so ein mancher, der im Gefängnis war, ist uns heute auch zum Segen. Ich denke nur an die erste Predigt, die ich gehört habe, war von einem, der Kommunist war, der ins Gefängnis kam, dort die Bibel gelesen hatte und vorher noch Moslem war. Das ist jetzt keine Abwertung, sondern einfach seine Geschichte. Und er dann zu Gott kommt, predigte und das meine wirklich erste Predigt war, die ich gehört habe und wo ich dachte, Mensch, das steht in der Bibel? Obwohl ich früher immer zur Kirche gegangen bin. Aber zur Kirche gegangen und zu hören ist was anderes. Dann hören wir als nächstes von Demas. Und dieser scheint genau das Gegenteil von Markus zu sein. Er war, als dieser Brief geschrieben wurde, ein treuer Mitarbeiter des Paulus. Doch am Ende verlässt er Paulus, weil er die Welt liebgewonnen hat. 2. Timotheus 4,11. Selbst der Apostel Paulus war also nicht davor gefeit, Menschen falsch einzuschätzen, weil nur Gott allein die Herzen der Menschen kennt. Und das von jedem Einzelnen. Ob Demas jemals wieder zurückkam, das wissen wir nicht. Aber hier zeigt sich, dass treuer Mitarbeit noch nicht Festigkeit im Glauben bedeutet. Hat ja nicht einmal ein Indikator für vorhandenen Glauben ist. Wir können also im Dienst stehen, predigen, aber trotzdem nicht den wahren Glauben, den Gott von uns haben möchte, besitzen. Wir suchen dann in einem falschen Evangelium den Sinn des Lebens. Und wir versuchen, Verdienst anzuhäufen, um Gott zu gefallen. Darum stellt sich auch für jeden eine persönliche Frage. Bin ich ein Demas, der vielleicht überall dabei, aber mit dem Herzen weit weg ist? Der vielleicht gar nicht weiß, ob er errettet ist? Das ist nicht unwichtig. Gerade am Beispiel des Demas sehen wir, dass allein der Glaube rettet, nicht unsere Werke, auch nicht ein Lippenbekenntnis, das vor Jahren mal gesprochen wurde. Wir können kein Werk tun für unsere Errettung. Das muss uns klar sein. Keine Mitarbeit und auch keine schönen Worte. Ja, selbst wenn wir predigen und schön predigen, würde uns das nicht retten. Selbst wenn andere durch diese Predigten gerettet würden. Aber wenn ich keinen Glauben habe, wenn ich nicht an das glaube, was gepredigt wird, was ich selber predige, kann ich nicht gerettet werden. Bin ich nicht gerettet. Was dieser Glaube aber ist, das wurde bereits im ersten Teil in Vers 21 beschrieben. Das war beim letzten Mal. Und darum gebe ich nochmal eine kurze Zusammenfassung. Die einfachste Definition von Glauben lesen wir in Hebräer 11,1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube bedeutet also, vollkommen zu vertrauen, dass alles, was Gott in seiner Gnade und Güte verheißen hat, wahr ist und er seine Verheißungen absolut erfüllt. Da fällt nicht eine runter, da wird nicht bei einer gesagt, oh, hat leider nicht geklappt. Jede einzelne Verheißung, sei sie noch so klein oder noch so groß, wird Gott erfüllen, wenn er sie nicht schon bereits erfüllt hat. Und das beinhaltet eben auch seine größte Verheißung, nämlich, dass der Tod von Jesus Christus am Kreuz wirklich ausreicht, um für alle unsere Sünden zu bezahlen. Und wir dadurch Kinder Gottes werden können. Wie es Johannes, nicht Johannes Markus, sondern Johannes, der Bruder von Jakobus, in dem Evangelium schreibt. Johannes 1,12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Dieser Glaube verändert zuerst die Beziehung zu Gott, dann auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Lukas schrieb auch ein Evangelium, ist der nächste in dieser Liste der Namen, und auch die Apostelgeschichte. Er hatte natürlich auch engen Kontakt zu Paulus, aber eben auch zu anderen Aposteln. Und so konnte er aus erster Hand berichten. Er ist der Chronist, wie er gerne genannt wird. Es ist interessant, dass ausgerechnet zwei Evangelienverfasser bei Paulus und in seiner Gefangenschaft ihm zur Seite stehen. Für uns ist es allerdings auch eine große Ermutigung und Bestätigung, dass die Überlieferung von Lukas absolut zuverlässig ist. Es erklärt aber auch viele Übereinstimmung in den drei synoptischen Evangelien, Markus, Matthäus und Lukas, da die einzelnen Schreiber eben auch im Austausch miteinander standen. Doch Lukas hat nicht nur geschrieben, er war auch als Missionar tätig. Und das beschreibt er selbst in der Apostelgeschichte. Denn indem er oft in der ersten Mehrzahl, also sprich als wir berichten, die Zeilen verfasst, zeigt er, dass er selbst anwesend gewesen sein musste. Und so war Lukas mit seinen Begabungen im Reich Gottes tätig und auch ein großer Segen für uns. Onesimus möchte ich als letztes aufführen. Er kommt zwar in dieser Liste nicht vor, aber ich denke, wir stellen uns schon die Frage, was wurde aus Onesimus? Wurde Onesimus wirklich freigelassen? Ist Philemon der Bitte von Paulus nachgekommen, ihn als seinen Bruder aufzunehmen und ihn so zu behandeln, als wäre er Paulus? Im Neuen Testament finden wir leider keine weiteren Berichte über Onesimus und was sein weiteres Leben gebracht hat. Aber wir finden Hinweise, die uns Rückschlüsse ermöglichen. Der erste Hinweis ist, dass uns der Brief bis heute überliefert ist. Hätte Philemon der Bitte nicht entsprochen, die Paulus an ihn gerichtet hätte, dann wäre der Brief höchstwahrscheinlich entsorgt worden. Doch nun ist er durch Gottes Führung bis heute in der Bibel zu finden. Auch wurde der Brief an die ganze Gemeinde adressiert. Er ist ja zwar ein persönlicher Brief, aber die Gemeinde sollte ihn, die bei Philemon war, sollte ihn ja lesen. Und wäre Philemon dem Anliegen des Briefes nicht entgegengekommen, hätte das wohl eine Erwähnung durch einen Kirchenvater, also einen Nachfolger der Apostel, zufolge gehabt. Und dass dieser Brief nun zum Kanon des Neuen Testaments gehören sollte, wäre dann wohl auch angezweifelt worden. Einen zweiten Hinweis finden wir in der frühen Kirchengeschichte bei Ignatius von Antiochien. Dieser schreibt an die Epheser: Ich habe also eure ganze Gemeinde im Namen Gottes empfangen, in der Person des Onesimus, eines Mannes von unbeschreiblicher Liebe, eures Bischofs im Fleische, den ihr nach Christus, das wünsche ich, am meisten lieben und dem ihr alle ähnlich sein sollt. Denn gepriesen sei der, dessen Huld euch für würdig hielt, einen solchen Bischof zu besitzen. Also das ist schon mal ein gutes Zeugnis von dem Onesimus. Und ich denke auch, dieser Name ist nicht so geläufig wie ein Markus, Johannes oder sonstige Namen, die in Israel gängig waren. Ignatius lebte von 35 bis 110 nach Christi. Und so konnte er Onesimus tatsächlich noch persönlich gekannt haben. In der weiteren Märtyrergeschichte wird Onesimus als Märtyrer zur Zeit Domitians bezeichnet. Der hat zwischen 81 bis 96 nach Christi regiert. Weiterhin soll Onesimus als Nachfolger des Timotheus Bischof in Ephesus geworden sein. Anhand dieser Hinweise können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Philemon der Bitte des Paulus entsprochen hat. Ja, und somit auch noch mehr tat, als Paulus von ihm erbeten hat. So wie Paulus es vorausgesagt hat. Ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dich bitte. Wir sehen hier also eine kleine Schar verschiedener Menschen, welche alle eine Geschichte mit Gott in seinem Reich haben. Angesehene Bürger wie Markus oder Lukas, ein Arzt, aber auch Menschen aus der untersten Schicht wie Onesimus. Sie stehen alle im Dienst für den Herrn am Bau seiner Gemeinde. Das gilt bis heute. Sie und wir alle arbeiten an dem Erlösungswerk des Christus. Alle Gläubigen. Und wir gehören zur Gemeinde unseres Herrn Jesu Christi. Da ist niemand ausgeschlossen. Es ist aber auch ein Beweis dafür, dass im Reich Gottes nicht die Abstammung, die Familienzugehörigkeit oder irgendeine weltliche Stellung zählt, sondern allein Gottes Berufung und Gottes Gnade. Wie sonst könnte ein Sklave zum Gemeindeleiter werden? Onesimus wurde durch Gottes Gnade zuerst zum Bruder und dann zum Leiter, zu einem Hirten, einem Bischof. Genauso wie es im Römerbrief steht. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Römer 2,11. Philemon hat also seinen Sklaven Onesimus tatsächlich freigesetzt. Er hat damit mehr gemacht, als Paulus ihm gesagt hat, wie wir im Vers 21 lesen, was ich schon erwähnte. Und diese Freisetzung wurde zum großen Segen für die ersten Gemeinden und auch bis heute für uns, weil wir in diesem Brief die verändernde Kraft des Evangeliums erfahren können. Und damit ist der Philemon-Brief gelebtes Evangelium, gelebter Glaube. Und deshalb ist er so wertvoll für uns, bis zum letzten Wort. Ein Brief, der sich eben wirklich dessen Studium sich bis zum letzten Wort, bis zum letzten Vers lohnt. Und daraus folgt, dass wir durch die Erkenntnis von all dem Guten, was Gott wirkt, selbst wirksam werden und damit andere erfreuen und stärken, wie dies Philemon, Onesimus und Paulus getan haben. Sie haben die Gemeinde gestärkt. Darum brauchen wir Gemeinde. Kommen wir nun zum letzten Vers, dem Segen und Abschluss. Vers 25, Philemonbrief. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Paulus schließt seine Briefe immer mit einem Segen ab. Doch hier ist der Wortlaut ein wenig anders. Paulus wünscht, dass die Gnade von Jesus Christus mit dem Geist aller Empfänger sei. Die Gnade soll sich also auch auf geistlicher Ebene vollziehen. Wir haben es nötig, dass unser Herr in seiner Gnade mit uns und unserem Geiste ist. Wenn wir bewahrt werden sollen gegen die falschen Stimmen und dafür aber offene Sinne haben für das, was sein Geist uns sagt. Damit wir unterscheiden können, was ist irreführend, zum einen die falschen Stimmen Und was ist die Stimme unseres Herrn? Das, was wir tun sollen. Wenn er, der Herr, in seiner Gnade mit unserem Geist ist, dann kann es auch für uns heißen, was Jesus während seiner Erdentage gelebt hat. Und in Jesaja lesen wir davon. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Wir sollen hören und lernen. Und das Gelernte anwenden. Denn so, wozu ist es sonst gut? Oft wird der Segen des Herrn an Gesundheit, materiellen Dingen oder Ähnlichem gemessen. Siehe Hiob. Anstatt auf die geistlichen Werte zu schauen, wie zum Beispiel eine innere Zufriedenheit, die wir haben können, weil die Zukunft uns nicht mehr ängstigt, da man in Christus geborgen ist. Kolosser 3,2. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Auf Erden ist Leid, Schmerz, auch Liebe, auch Freude. Auch das dürfen wir nutzen, dürfen wir teilhaben. Aber im Himmel einst wird nur Freude sein. Kein Leid, keine Tränen. Und das ist unser Ziel. Nicht kein Leid, keine Tränen, sondern der Herr, der dies bewirkt. An dem wir uns erfreuen. Die Gnade, sie verändert. Neben dem Sichtbaren vor allem auch eben das Unsichtbare, unser Herz, unseren Geist. Sie verändert unsere Beziehung zu Gott, aber auch zu unseren Mitmenschen. Wir haben es eben gehört. Erst durch die Liebe Gottes sind wir dazu fähig, dem Nächsten zu lieben. Denn allein aus Gnade, sola gratia, sind wir nämlich nicht mehr länger Sklaven der Sünde. Diese Gnade ist die Essenz, die Substanz dieses Briefes. Eine Gnade, welche im Glauben und eben auch in der Liebe sichtbar wird. Und das für die ganze Welt. Jeder, der diesen Brief liest, es muss ja kein Gläubiger sein, darf das darin entdecken. Wir alle sind durch diese Liebe zu Kindern Gottes geworden. Nicht nur Philemon, Onesimus oder Paulus, sondern jeder, der auf Gott vertraut, der es im Glauben annimmt, wird ein Kind Gottes sein. So einfach. Keine Taten. Glaube. Allein, wie gesagt, diese Gnade genügt. Und das ist ein wunderbarer Wunsch am Ende dieses kurzen Briefes, aber nicht unbedeutenden Briefes. Ein sehr bedeutender Brief, wie ich finde. Ein Brief, der persönlich ist, aber der die Gemeinde anspricht. Nicht nur die Gemeinde bei Philemon, sondern die gesamte Gemeinde Christi. Damals wie heute. Sie alle zeigen, dass gelebter Glaube bedeutet, die Unterstützung zu haben. In der Gemeinde. In der Gemeinde Jesu. Dass man einander zum Segen wird. So wie Paulus durch seine Fürsprache bei Philemon, dem Onesimus zum Segen war, konnte Onesimus später der Gemeinde zum Segen werden. Und das ist auch mein Aufruf an uns. Sei zum Segen in der Gemeinde. Lass die Gemeinde dir zum Segen sein. Amen. Lasst uns noch einmal aufstehen und gemeinsam beten. Allmächtiger Gott, in Jesu Namen komme ich zu dir und möchte dir Dank sagen. Ich möchte dir Dank sagen, ganz besonders für diesen Brief an Philemon. Dass wir ihn lesen durften, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir ihn erkennen durften, dass wir lernen durften aus ihm, dass wir sehen durften, dass selbst die letzten 2, 3 Verse Glauben bedeuten. Dass wir sehen durften, wie du in dieser Welt handelst, dass du in dieser Welt Menschen bewegst, führst und leitest, damit deine Gemeinde gebaut wird. Du könntest das auch alleine. Du könntest Engel schicken, wie du wolltest, aber du hast uns Menschen genommen. Und wir sehen immer wieder, wie du vorbereitest, bevor wir wissen, dass wir überhaupt zum Dienst ausgesucht sind. Du kennst unser Leben, du hast unsere Lebensplanung. Wir danken dir, dass wir uns auf dich verlassen können, voll und ganz. Hilf uns, dass wir stark im Glauben sind, dass wir in der Liebe zunehmen, mehr und mehr, zu dir und zu unserem Nächsten. Dass wir den Glauben, den du uns geschenkt hast, dass wir diesen Glauben leben, damit auch andere diese Gnade erkennen dürfen, die wir von dir schon bekommen haben. Dass sie diese Gnade nicht nur erkennen, sondern auch annehmen, so wie wir es konnten und durften. Dir allein gehört die Ehre, Lob und Dank. Amen.